Hi und herzlich willkommen zum Stilcast, dem Biedekheimer Kufenklatsch. Mein Name ist Chris und bei mir im Mikrofon begrüßen darf ich heute den Tim und den Preibo. Hi, schön, dass ihr da seid.
Hi.
Grüß dich, hi.
Bevor wir aber in die Episode starten, möchte ich noch einen Satz zum Sponsor des Stilcasts loswerden, der überhaupt erst möglich gemacht hat, dass wir die ganze letzte Saison und, Spoiler Alert, auch in der kommenden, den Stilcast hören können. Das ist die Sokursclub GmbH. Die Sokursclub GmbH begleitet Unternehmensnachfolgen in Familienbetrieben oder in Mittelstandsperlen mit Herz und Verstand, bringt Überblick, Ruhe und Struktur in Übergabeprozesse. Das Ziel: stressfreie Nachfolge, bei der Wissen geteilt, Verantwortung übergeben und der Weg in eine gute Zukunft gestaltet wird. Wenn ihr selbst oder euer Chef also vor der Nachfolge oder der Betriebsübergabe steht, oder wenn ihr jemanden kennt, bei dem es bald soweit ist, schaut mal vorbei auf www.sukurs-club.de. Den Link gibt es auch unten in den Shownotes. Da findet ihr Unterstützung, die wirklich was bewegt. So, jetzt aber erstmal genug der Vorrede, oder? Vorhang auf für Teil 1 dieser Doppelfolge mit Tim und Preibo. Zu Anfang erstmal schön, dass ihr beide da seid. Wir können uns heute eine Frage sparen, nämlich wer ihr so seid. Das hatten wir beide schon mal geklärt. Gerade eben seid ihr reingekommen, wir haben über Fußball gesprochen und hatten schon die ersten hitzigen Diskussionen über Schiedsrichter. Lasst uns doch mal kurz die Zeit nehmen, über Schiedsrichter zu sprechen, wenn es keine Eishockey-Schiedsrichter sind. Jetzt dürft ihr mal. Ha! Was ist an Schiedsrichtern so besonders? Was ist los mit denen? Warum machen die das?
Das ist eine gute Frage. Ich finde es brutal bewundernswert, dass sie das machen, sich da hinstellen und eigentlich die ganze Zeit das Feuer von den Leuten abkriegen. Weil du bist immer sofort der Arsch der Nation, egal was du machst, ob du für die eine Seite pfeifst oder für die andere. Du wirst immer gehasst. Deswegen finde ich das sehr bewundernswert, dass es Leute gibt, die es freiwillig machen. Aber du musst, glaube ich, schon ein spezieller Charakter sein, um das auch mit durchzuziehen.
Muss man ein Masochist sein?
Ein Stück weit wahrscheinlich schon, aber das Wichtigste ist halt einfach, ohne die geht's nicht. Und ich glaube, da tun einige Sportarten gerade viel dafür, dass es besser wird und sich ein bisschen in Grenzen hält.
Jetzt mal ganz im Ernst, wenn man so einen richtig schlechten Schiri hat, ist da nicht manchmal ohne Schiri besser als mit Schiri?
Ich glaube, ohne Schiri wird es komplett aus einem Ruder laufen und die Jungs geben sich ja auch immer große Mühe. Aber dafür kriegen sie dann halt wahrscheinlich noch mehr ab, wie wenn sie einigermaßen gut pfeifen würden. Aber das ist halt auch immer im Auge des Betrachters, was gut ist und was schlecht ist. Ne? Wenn der Tim und ich jetzt gegeneinander zum Beispiel Tennis spielen würden und der Schiri wird jedes Mal gegen den Tim pfeifen und mir jeden Punkt zusprechen, dann würde ich den Schiedsrichter lieben und der Tim wird ihn verfluchen. Deswegen ist das, glaube ich, immer so ein zweiseitiges Schwert.
Ja, nochmal kurz einzuhaken da. Ich muss zugeben, es gibt schon manchmal so vorm Spiel, wenn du liest, wer heute da ist als Schiedsrichter, gibt es schon so ein paar Fälle, wo du denkst, oh nee.
Beim Fußball, ne?
Bitte, nur beim Fußball.
Nur über Fußball.
Ja, ja. Nur bitte heute nicht, aber ja, das, wie gesagt, das geht nicht ohne und ich glaube, wie gesagt, dass viele, viele gute Sachen auch in diese Richtung im Moment gerade passieren.
Woran misst man Schiri? Gibt es da ein objektives Qualitätsmerkmal?
Ich glaube an einer klaren Linie. Wenn eine klare Linie für beide Mannschaften zu erkennen ist, ist es als Spieler bzw. Sportler am einfachsten darauf, sein Spiel anzupassen. Wenn die Linie nicht klar ist, dann ist es als Spieler unfassbar schwer. Was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt? Keine Ahnung, Kleinigkeiten wie, klar, böse Checks sind immer ein Foul, wie auch immer. Aber es geht meistens auch um die kleinen Sachen wie Behinderung, Stockschläge und sowas. Wenn es da keine klare Linie und nicht beide Seiten gleich sind, dann ist es immer schwierig. Und es sind meistens auch die Spiele, die dann, wie der Preibo gesagt hat, aus dem Ruder laufen.
Mhm. Ja, ich finde auch gerade mit diesen neuen Regelungen, dass nur die Kapitäne mit den Schiedsrichtern reden dürfen. Selbst die Trainer dürfen ja nicht mehr mit denen reden. Wie der Tim schon sagt, so eine klare Linie, die gab es einfach dieses Jahr nicht, sondern es gab Mannschaften, da konnte jeder mit dem Schiedsrichter reden und bei uns gefühlt jedes Spiel konnte keiner mit dem Schiedsrichter reden. Sobald irgendjemand mit dem Schiedsrichter geredet hat, kam er sofort zu mir gerannt und hat gesagt, sag den jetzt mal, die sollen die Klappe halten, da gibt es so eine Regel für, dass nur du mit uns reden darfst. Und ich habe mir nach jedem Spiel gedacht, ey, komm schon, von denen redet jeder mit dir und bei uns darf nur ich mit dir reden, lass doch einfach den Quatsch. Entweder du machst auf beiden Seiten gleich,
ja,
oder ja, dann ist es halt das, was es jetzt war am Ende, das einfach komplettes Kuddelmuddel war.
Ihr habt beide Kinder. Ist es da das Gleiche mit der klaren Linie?
Boah, ich glaube, gerade beim ersten Kind, das ist wie deine erste Saison als Schiri. Ich glaube, du musst erstmal deine Linie finden. Auch mit deinem Partner natürlich die Linie finden, weil jeder hat natürlich andere Ansichten darüber, was geht und was nicht geht. Und ich glaube, da sind der Tim und ich sehr gleich, was das angeht. Wir sind nicht unbedingt immer die ruhigste Person, wenn es zu Konflikten kommt, sondern wir sind da ja auch manchmal ein bisschen hitzig, was wahrscheinlich auch vom Sport kommt. Und ich glaube, da einen Weg zu finden, nicht drüber und nicht drunter zu gehen, sondern immer gleich zum Kind zu sein, das ist, glaube ich, schon sehr schwer.
Ja, muss ich zustimmen. Und man darf natürlich auch nicht die verschiedenen Phasen eines Kindes vergessen, wie ich gelernt habe als Papa. Sehr wichtig. Du lachst, du lachst aus Erfahrung wahrscheinlich.
Ich habe drei.
Glückwunsch.
Die Phasen sind ja immer ganz wichtig und entscheidend. Und sich da als Elternteil immer gleich darauf einzustellen, ist, glaube ich, auch nicht ganz so einfach.
Oh ja, oh ja, oh ja. Ich muss gerade nur so denken, als ihr gesprochen habt, so ja, da muss die klare Linie erkennbar sein und nicht mal so, mal so, nicht mal Hü, mal Hot. Ach ja, herrlich. Tatsächlich wollten wir aber nicht nur über Schiris sprechen und über den Fußball, von dem wir heute kommen. Hattet ihr heute Spiel oder hattet ihr?
Nee, am Sonntag habe ich ein bisschen gekickt.
Gut, es ist Montag, liebe Zuhörer. Das heißt, wir sind relativ nah dran. Für den Anfang darf ich euch beiden nochmal herzlichen Glückwunsch hier quasi aus dem Podcast-Raum, aus dem Studio sagen. Dankeschön. Seid aufgestiegen, Meister.
Danke, ja.
Geil.
Ja, geile Story, ja.
Erster Gedanke, nachdem die Schlusssirene geknallt hat? Also wir sind da im Block gestanden und haben runtergezählt die letzten 10 Sekunden und dann hat's getrötet?
Ich hatte gar keinen. Ich habe es nicht mal richtig mitbekommen, dass es vorbei war. Ich habe einfach nur alle schreien hören und Sachen sind durch die Gegend geflogen. In dem Augenblick habe ich mir nur gedacht, wow. Geil. Und dann war einfach alles.
Ja, ähnlich. Ich habe einfach nur die Tür aufgerissen und bin losgerannt und keine Ahnung, wer mir als erstes in die Arme gerannt ist, aber es ist wie so ein Blackout. Es war einfach Wahnsinn, weil die ganze Serie, das Ende, das war, hättest du nicht besser schreiben können, glaube ich, dann noch in Unterzahl am Ende und, da kam so viel zusammen und Wahnsinn, also einfach nur, ja, noch ist es gar nicht so richtig angekommen, würde ich sagen, was wirklich alles passiert ist in der Zeit, weil es einfach zu viel und zu schnell ging, aber diese Serie, ich glaube, das war Finale würdig.
Aus Zuschauersicht auf jeden Fall. Wir hatten ein paar, die tatsächlich verkehrt rum irgendwann gestanden sind, weil sie es nicht mehr ausgehalten hatten. Mein Vater hat gesagt, er schaut es nicht an. Dann hat er nach dem 2-0, hat das dann eingeschalten. Dann war das 2-1, dann hat er es wieder ausgeschaltet und hat gesagt, ich kann nicht. Und hat die ganze Zeit nur aufs Handy geschaut, ob jetzt irgendwie was kommt oder nicht kommt. Mich würde interessieren, wie viele blaue Flecken habt ihr mitgenommen?
Ein paar. Ja, ich glaube, es ging sogar noch. Also es geht schon, ich glaube, andere Jungs sahen deutlich schlimmer aus. Aber die Serie oder generell die Playoffs haben schon sehr wehgetan, weil es auch sehr lange war. Mhm. Also noch eine Serie länger. Aber schon gut was los dieses Jahr.
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, ohne blaue Flecke raus geht nicht in so einer Serie, aber ja, ich glaube, da muss man Sturmi schon rausheben.
Ja. Preibo stirbt gerade.
Ja, ich glaube, jeder geht mit blauen Flecken aus so einer Serie raus. Es geht nicht, oder aus den Playoffs, weil es einfach viel zu viel passiert, viel zu schnell geht. Aber ich glaube, da kann man jetzt wirklich mal einen Sören rausheben. Ich glaube, was der im Finale geleistet hat, geblockt hat, fürs Team gemacht hat, war schon sehr, sehr stark.
Ich glaube, ich habe ihn 3 oder 4 Mal sehr gebückt zurück zur Bank fahren sehen. Pro Spiel.
Ja, wie gesagt, also ich glaube, es haben alle alles für den Teamerfolg getan und es ging zu keiner Weise oder zu keiner Sekunde darum, wer hat das Tor gemacht oder wer hat was gemacht, sondern es ging immer nur darum, wie haben wir als Mannschaft funktioniert im Falle eines Sieges, im Falle einer Niederlage.
Ich mag da kurz noch ein bisschen reingehen und auf diesen blauen Flecken ein bisschen drauf rumreiten. Wenn ein Tennisspieler alles gibt, dann hat er vielleicht mal Muskelfaserriss oder so. Oder er scheuert sich, keine Ahnung, die Füße wund und kriegt Blasen. Fußballspieler, der alles gibt, verdappt sich vielleicht mal einen Knöchel oder so. Ihr habt da einen wesentlich härteren Input, den ihr mit euren Körpern gebt in diesem Sport, als es vielleicht in vielen anderen Sportarten der Fall ist. Ihr fahrt da wesentlich mehr auf Verschleiß, ihr seid da körperlich ganz anders involviert. Zieht man da irgendwo eine Grenze, wo man sagt, bis hierhin geht's?
Unter der Saison würde ich sagen, da gibt's ein Limit, weil du ja weißt, dass die Saison meistens lang ist und dass da ja auch noch einiges kommt. Ich glaube, da sagst du schon eher mal, nee, heute nicht, weil es tut einfach alles weh. Keine Ahnung, ich habe einen gebrochenen Finger oder was auch immer, eine gebrochene Rippe. Heute lasse ich es mal. Ich versuche es beim nächsten Spiel wieder. In den Playoffs gibt's das nicht. In den Playoffs gibt's keinen Morgen, weil jedes Spiel kann dein letztes sein. Und das haben wir auch ganz oft in der Kabine gesagt, Herr Jungs, das, was wir jetzt hier gerade, wo wir jetzt gerade sind, was wir jetzt gerade versuchen zu erreichen, das kann das sein, dass das letzte Mal in eurer Karriere war, dass ihr so weit kommt. Und da hat auch jeder, glaube ich, begriffen, worum es ging. Und da haben alle auf die Zähne gebissen, egal was gab.
Gibt es so einen schmerzhaftesten Moment, der euch in Erinnerung geblieben ist? Tatsächlich physischer Schmerz?
Ja. Spiel 7. Ich stand vor dem Tor und Sören kriegt einen One-Timer und schießt mir das Ding genau in die Rippen. Ich habe gedacht, da ist alles durch. Ich habe den blauen Fleck immer noch.
Es ist Mai, liebe Hörer, es ist Mai.
Ja, also das tat schon richtig weh. Aber das war auch das einzige Mal, wo ich gesagt habe, das tat richtig weh. Aber dass auch noch mein eigener Mann war, tat natürlich doppelt weh. Aber der ist genau hier unten unter den Rippenbogen schön eingeschlagen. Und ich habe nur gedacht, wow, jetzt das war's. Aber es ging noch.
Milzriss lässt grüßen. Tim, dein schmerzhaftester Moment.
Ja, ich glaube, da muss ich ins Halbfinale gehen. Der Muskelfaserriss.
Okay.
Nach so einer langen Leidenszeit zurückzukommen, dann sowas. Wie der Breibo gesagt hat, gebrochene Rippe, gebrochener Finger, gerissenes Band, kannst du alles tapen, irgendwas machen, Muskel kannst du nichts machen. Das Muskel muss heilen. Muskel braucht Zeit. Zum Glück ja, haben wir es irgendwie hinbekommen, dass es doch deutlich, deutlich früher geklappt hat als der normale Heilungsverlauf, vielleicht auch mit ein bisschen mehr Risiko. Aber wie gesagt, die Chance gibt es nicht oft. Es war mein drittes Finale meiner Karriere. Das zeigt, glaube ich, wie lange der Weg sein kann, um überhaupt ins Finale zu kommen.
Wo waren bei dir der Muskelfaserriss?
Hinterer Oberschenkel.
Hinterer Oberschenkel, okay.
Also genau da, wo wir halt den ganzen Tag belasten eigentlich. Ja. Und dann war es einfach so, dass die Ärzte gesagt haben, 4 bis 6 Wochen. Gesagt, die haben wir nicht. Geht nicht. Und dann habe ich es versucht, so lange wie möglich ruhig zu halten, ruhig zu bleiben, auch für mich natürlich. Und bin dann, ja, zweimal, waren dann 2,5 Wochen, nachdem ich zurückgekommen bin. Und dann bin ich 2-3 Mal auf dem Eis gewesen, 20 Minuten, eine halbe Stunde, weil ja eh kein Training mehr war eigentlich. Die Jungs ja so gut wie gar nicht mehr trainiert haben, weil gar keine Zeit mehr dafür war, weil Regeneration wichtiger war. Und bin zum Dicki rein und habe gesagt, also, ich fahre mit. Und dann hat er gesagt, ja, aber ist dein Risiko? Und ich gesagt, ja, bin dem bewusst, geh es ein und entweder das hält oder das hält nicht. Und das hat zum Glück gehalten.
Voll gut. Wie geht man damit als Team um, wenn du weißt, okay, jeder um mich rum hat hier irgendwie seine Wehwehchen und ist eigentlich schon auf dem letzten bisschen Zahnfleisch. Kann man da den anderen noch schützen? Denkt man da noch dran? Findet es auch nicht statt? Wie funktioniert das?
Ja, im Spiel selber, glaube ich, ist so viel Adrenalin im Spiel. Und wie gesagt, wenn du irgendwie laufen kannst, dann läufst du. Also auch jetzt in den Playoffs werden dann meistens auch noch die Ärzte dabei. Und dann, wenn eine Ibo nicht mehr hilft, dann hilft die Spritze. So blöd es klingt, aber es war ja jetzt wieder so im Finale. Und Spiel 7 war der Mike dabei. Ja, da gab es halt dann für die Jungs, die gar nicht mehr konnten oder die kaum noch konnten und die Ibo nicht mehr so geholfen hat, dann eine Spritze, wo man es einfach so versucht wie möglich stillzulegen, das Ganze.
Wie seid ihr mit dem Druck umgegangen? Macht man da als Team irgendwas? Du hast gerade gesagt, Training gab es eigentlich nicht mehr wirklich. Gibt es da irgendwie was, was man dann als Team macht mit dem Druck? Macht das jeder für sich selber? Geht ihr da an die Jüngeren ran?
Den Jüngeren haben wir eigentlich nur vor den Playoffs gesagt, dass sie keinen Druck haben. Dass sie einfach frei aufspielen sollen. Sie sollen einfach jede Situation nutzen, um sich selber zu zeigen, um uns zu zeigen, dass sie bereit sind, alles zu geben. Und auch wenn sich mal jemand verletzt, dass wir sie immer gebraucht, das hört sich jetzt blöd an, aber dass sie immer gebraucht werden, dass sie auch das Gefühl haben sollen, dass sie immer gebraucht werden, dass wir von denen aber auch erwarten, dass sie jedes Mal 100% geben und dass es auch ganz wichtig sein wird, dass die vierte Reihe, wenn sie aufs Eis kommt, den Gegner auch einfach überfährt. Und die Jungs haben ja auch im Finale einfach 2 Tore geschossen.
Voll gut.
Das zeigt dann, glaube ich, auch, dass sie sich, glaube ich, am wenigsten Gedanken da gemacht haben.
Wie ist es bei euch gewesen? Ich bin Kapitän. Ganz Biedigheim schaut zu mir.
Ja, das...
Ich sollte mal ein Tor schießen.
Ja, das Finale oder generell die Playoffs, muss ich schon sagen, das ist schon eine sehr neue Sache für mich war, gerade im Finale. Ich glaube, ich habe noch nie so wenig in den Playoffs geschlafen. Ich konnte vorm Spiel nicht schlafen, weil ich so nervös war. Weil es natürlich auch einen Hintergrund hat. Warum? Weil ich einfach mir das Ziel gesetzt habe, mit der Mannschaft wieder in die DL2 zu kommen. Und wenn du so kurz davor stehst, wieder in die DL2 zu kommen, dann möchtest du es dann auch nicht verkacken. Und gerade nicht gegen Hannover Scorpions, wo du weißt, wie viel Geld da seit Jahren investiert wird, damit sie das erreichen. Und das hat mir schon sehr, sehr viel Nerven und körperlich, mental alles, glaube ich, abgerufen. Ich war auch sehr fertig nach dem Finale, muss ich sagen.
Klingt auch irgendwie interessant. Ja, wir verzichten auf Training, damit Regeneration besser funktioniert, aber schlafen kann ich dann in der Sommerpause.
Ja, nachts war es noch ganz okay. Klar habe ich ab und zu mal nach dem Spiel bis 2, 3, 4 Uhr gebraucht, um dann einzuschlafen. Aber so generell jetzt so vorm Spiel, wo du halt auch sagst, dann haben wir 20 Uhr in Hannover gespielt. Und dann hatten wir um 1 Uhr Mittagessen und dann sind wir alle aufs Zimmer gegangen, haben versucht zu schlafen. Ich glaube, ich habe mich drei Stunden von links nach rechts gedreht im Bett.
Kann nicht bestätigen.
Ja, Tim lag ja daneben so. Der ging einfach gar nichts. Und normalerweise, der Tim kennt mich seit 1000 Jahren, der weiß, eigentlich lege ich mich hin und dann hörst du mich bis zum Spiel nicht mehr, weil ich dann einfach schlafe. Und das war einfach, da ist sehr viel passiert im Kopf.
Ja. Wie war es bei dir, Tim?
Ja, ich muss sagen, auf dem Eis deutlich einfacher wie als Zuschauer. Also Spiel 2 zu Hause dann. Im Finale saß ich oben, hab mich ganz unter der Hallendecke bei den Sprayed-Jungs und Mädels versteckt. Sorry nochmal fürs nervös machen und alles, aber ich habe mich einfach ganz weit oben versteckt, wo ich keine Menschen sehe, wo ich für mich schauen kann. Und als Zuschauer, ganz ehrlich, das macht keinen Spaß. Das kostet zu viel Nerven, das hat mich verrückt gemacht. Und genau aus dem Grund wollte ich dann auch einfach wieder aufs Eis, weil ja, du machst auf dem Eis den Fehler, du wirst dafür kritisiert, du wirst dafür beschimpft, aber es ist immer noch einfacher, wie auf der Tribüne zu sitzen und zu kritisieren. Oder einen Fehler zu sehen von jemand anders. Und der Sport lebt von Fehlern, das gehört dazu. Sonst würde jedes Spiel 0-0 ausgehen. Deshalb ist es für mich auf dem Eis deutlich einfacher, mit dem Druck umzugehen. Und ich muss auch sagen, also diese Drucksituationen, die sind auch einfach manchmal geil auf dem Eis. Du spielst, finde ich, viel klarer, du spielst viel einfacher. Du machst, das hört sich jetzt blöd an, aber du machst nur das Nötigste. Aber du versuchst halt einfach, diesen Fehler nicht zu machen. Und aber darin zu wachsen, ist, glaube ich, das, was in den Playoffs am meisten Spaß macht.
Ist die Hauptrunde im Prinzip nur das Trainingslager, um das eigene Spielsystem so weit zu verstehen, dass man in den Playoffs dann anfangen kann, Fehlervermeidung zur Perfektion zu treiben?
Es kommt immer darauf an, in welcher Position du als Mannschaft bist. Ich glaube, in unserem Fall wussten wir, wo wir hinwollen, wussten, was wir dafür brauchen und deshalb haben wir die Vorrunde so gesehen, dass wir, ich meine, wir saßen mal im Podcast und haben über ähnliche Themen gesprochen, dass es genau darauf ankommt. Das kannst du aber nicht, oder das können wir jetzt nächstes Jahr nicht in der zweiten Liga so machen.
Ja.
Das ist die Situation eine andere. Und ich glaube, man hat auch manchmal gesehen, dass wenn wir gegen, in Anführungszeichen, kleinere Teams, schwächere Teams gespielt haben, nicht unbedingt bei 100% waren, weil wir dann, ja, manchmal zu locker waren, manchmal auch extrem viel trainiert haben unter der Woche, wo wir Spieler teilweise schon auch gesagt haben, boah, zäh, aber wir wussten am Ende, wo wir hinwollen und wofür wir es tun. Und ich glaube, das hat uns als Mannschaft auch zusammengeschweißt und stärker gemacht.
Nach außen wurde immer kommuniziert, ja, erstmal Playoffs erreichen und Aufstieg, es ist jetzt ja so eine Sache und erstmal konsolidieren und so weiter. Intern bei euch gab es da ein bisschen eine andere Zielsetzung. Darf man darüber was sagen? Ist das erlaubt? Tun wir das nicht?
Ja, ich glaube, wo wir intern gesehen haben, was wir für eine Mannschaft haben, was da für Charaktere und auch für Spieler einfach am Start sind, haben wir uns in der Mannschaft direkt zusammengesetzt und haben gesagt, also ganz im Ernst, wenn wir nicht als Ziel nehmen, direkt wieder hochzugehen, dann machen wir was falsch. Also, sei mir nicht böse, aber mit der Mannschaft musst du das Ziel haben, aufzusteigen. Wenn du da sagst, ich möchte die Playoffs erreichen, nach außen hin ist das alles gut und schön, aber nach innen kannst du das ja keinem verkaufen.
Woran erkennt man, ob eine Mannschaft aufstiegstauglich ist, meistertauglich ist oder playofftauglich?
Das also hängt intern. ganz, ich finde, du merkst es die ersten paar Wochen schon, was du für Charaktere dabei hast. Natürlich auch, wenn du überragende Spieler dabei hast, die schon ein paar Meisterschaften geholt haben und wissen, wie es geht, was wir jetzt dieses Jahr natürlich auch hatten, dann kannst du das immer schneller sagen, ob man damit in den Playoffs was erreichen kann, ob man überhaupt in die Playoffs kommt. Aber wenn du intern noch nach ein paar Wochen merkst, dass es auch sehr stimmig im Mannschaftsgefüge ist, dass jeder sofort seine Rolle akzeptiert, dass es keinen gibt, der da Stunk macht, der querschießt, sondern dass es klare Linien gibt. Also bei uns gab es auch ab und zu mal Stress, das gehört dazu, das muss auch so sein, ne? Aber so klare Linien und jeder akzeptiert diese klaren Linien, dann merkst du schon relativ schnell, ob und was damit möglich ist. Natürlich, wenn du nur durchschnittliche Spieler hast, damit eine Meisterschaft zu holen, ist natürlich nicht immer möglich. Aber du merkst schnell, ob du eine besondere Mannschaft hast oder halt nur eine normale Mannschaft.
Tim, gab es einen Zeitpunkt, zu dem du gesehen hast, oh, ja, das funktioniert?
Ja, auf jeden Fall. Durch das, dass wir toi 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 alle gesund geblieben sind, größtenteils. Und wie der Breibo gesagt hat, im August siehst du ja, wenn du zusammenkommst, was du hast. Und dann haben wir durch die Saison hinweg eigentlich gegen die guten Mannschaften immer die besten Spiele gemacht. Weil wir immer wussten, okay, wir müssen. Und die erste Playoff-Runde, wo ich gemerkt habe, okay, wow, was die Jungs da abziehen, ist stark, widerstandsfähig. Halle hat hart gespielt, Halle hat vielleicht auch ein bisschen dreckig gespielt, weil sie wussten, sie können spielerisch nicht mithalten. Aber die Jungs so durchmarschiert sind und da habe ich dann gemerkt, okay, da geht was. Da ist auch wirklich jeder für bereit, in den Playoffs eine Stufe drauf oder eine Schippe draufzulegen. Und das hat sich von Runde zu Runde gesteigert. Das Gefühl, dieses Selbstverständnis. Ich glaube, bei uns, wenn man uns Ältere oder die älteren Spieler in der Kabine gehört hat, es gab nie Zweifel. Es ist nie einer nervös geworden. Es ist nie einer einen Panikbutton gedrückt. Sondern auch in der Niederlage war immer Ruhe da. Die Jungs sind aufgestanden, wenn es was zum Sagen gab, wenn es Zeit war, um aufzustehen und zu sagen, hey, pass auf, so geht's nicht, so kommen wir nicht weiter. Und sind aber auch sitzen geblieben, wenn es gepasst hat. Und dass du mal ein Spiel verlierst in den Playoffs, ich glaube, das ist ganz normal, das gehört auch dazu. Aber genau daraus musst du dann lernen. Und ich glaube, wir sind aus jeder Niederlage noch stärker zurückgekommen. Auch wenn du jetzt ein Phrasenschwein stehen hättest, ich würde es zahlen, aber es war einfach so. Ob das jetzt Viertelfinale, Spiel 1 war, Heimniederlage gegen Leipzig, die erste in der Saison überhaupt nach regulärer Spielzeit, abgeschüttelt.
Und war auch die letzte. Also die letzte in 60 Minuten, die ihr bekommen habt. Ansonsten wurde danach nur noch gewonnen oder halt in der Overtime.
Nee, nicht mehr. Gar nicht mehr verloren.
Ja, nur noch.
Zu Hause.
Ja, zu Hause gar nicht mehr und aber auch sonst. Ach so. Auch auswärts.
Ja. Ah, sonst haben wir nur noch in Overtime verloren.
Ach so, genau. Stimmt, ja.
Ja, alle weiteren Niederlagen waren in Overtime.
Ja.
Ansonsten durchmarschiert. Gegen Tilburg habt ihr gesagt, nö, da verlieren wir nicht.
Ja, Tilburg war krass. Also Tilburg, das weiß ich nicht, was da war. Klar, die sind da halt ein bisschen gelackmeiert wegen ihren Torhütern, ne, weil die nur Holländische haben dürfen. Und der eine ist, glaube ich, ist Holländer und war irgendwie in der OHL. Aber die Torhüter von denen fand ich halt persönlich nicht so gut.
Ja.
Und was du über die ganzen Playoffs einfach sagen musst, dass der Schmiddi einfach
bombastisch
geisteskrank gut war. Also wirklich, das war brutal. Was der da zum Teil gehalten hat, lecko funny. Also wenn der da im ersten Spiel in Tilburg nicht ein Safe nach dem anderen rausknallt, dann geht das erste Spiel nämlich mal ganz anders aus. Und ich glaube, dann spielt Tilburg auch wieder anderes Eishockey.
Ja.
Aber dadurch, dass wir die dann direkt abgefertigt haben, war dann schon für uns klar, ja okay, ich glaube, das können wir ja in 4 Spielen ziehen.
Habt ihr mitbekommen, was in den sozialen Medien so grob geschrieben wurde, nachdem die Serie gegen Tilburg fertig war? Habt ihr euch damit beschäftigt?
Nee, aber nochmal zurück zum Schmiddi kurz. Das ist Wahnsinn, wenn du einen Torwart hast, auf den du dich zu 100% verlassen kannst. Das wirkt sich auf die ganze Mannschaft aus. Und das war bei uns auch zu spüren. Dass wir auch einen Fehler machen können und hinter uns einfach jemand ist, der da ist. Und
der Aufwand.
Das hat sich durch die ganzen Playoffs extrem gezogen. Und jetzt zu deiner Frage. Nein. Ich habe nur eine Nachricht aus Hannover bekommen nach dem Halbfinale von einem Jungen, von den Scorpions, und der hat mich gefragt, was zur Hölle wir mit Tilburg gemacht haben, weil die so stark und so dominant waren, die ganze Hauptrunde, dass sie es nicht verstehen können, wie wir die 4-0 schlagen konnten.
Zu Schmiddi kommen wir später nochmal zurück, weil da habe ich auch noch ein paar Fragen dafür. Aber zu Tilburg. Es ging dann irgendwann tatsächlich Verschwörungstheorien durchs Netz.
Ich habe auch eine gelesen.
Die haben ja quasi CWM und dann schenken die ab, dass sie schneller zur WM kommen. Und das musste sein, dass man es abgeschenkt hat. Anders kann man sich das nicht erklären. Dann habt ihr dummerweise das erste Heimspiel gegen die Scorpions auch 6-2 gewonnen. Dann war sehr viel Verwunderung da. Dann konnte es doch irgendwie nicht sein. Es war tatsächlich sehr amüsant, weil keiner es verstehen konnte. Also egal, wo man reingeschaut hat, keine der Oberliga-Nordmannschaften hat verstanden, wie das sein kann, dass da eine Mannschaft aus dem Süden kommt mit irgendwie grünen Trikots und die einfach mal kurz wegposaunen.
Ja, ich glaube, dass du am Ende vom Tag auch sagen kannst, dass der Süden ein stärker ist. Ich glaube, die letzten Aufsteiger.
Alle aus dem Süden.
Biden,
Rosenheim.
Ich weiß, ich kenne seit Jahren keinen mehr, der aus dem Norden. Wer war der Letzte aus dem Norden?
Ja, und ich glaube, dass die Dichte, die du im Süden hast, schon auch besser ist für dich als Mannschaft über die Saison hinweg. Weil du einfach, ja, eigentlich in kein Spiel gehen kannst und sagst, okay, heute Halbgas und es reicht. Und ich glaube, im Norden ist es schon so, dass die Spanne oder das Gefälle relativ groß ist. Von Scorpions, Tilburg, Indians und Co. nach unten.
Ja.
Ja.
Mich würde interessieren, wenn wir darüber jetzt so ein bisschen gesprochen haben, Tilburg da so durchmarschiert, dann geht's los mit den Scorpions. Waren die Scorpions der Wunschgegner? Oder wäre es Heilbronn gewesen?
Wunschgegner glaube ich nicht. Aber ich glaube, es war für alle besser, dass es die Scorpions geworden sind. Also auch für Heilbronn. Egal, wer am Ende da gewonnen hätte, weil ich glaube, das wäre auch eine enge Partie geworden. Und ich glaube, es wäre schon geil gewesen. Aber ich weiß nicht, ob es für den einen oder für den anderen Standort gut gewesen wäre, da als Verlierer rauszugehen. Deswegen fand ich das so auch für meine Eltern oder auch generell für unsere Familie entspannter, weil die wären, glaube ich, 1000 Tote gestorben.
Ja.
Es gab aber auch in der Kabine Jungs, die gesagt haben, okay, wie gesagt, durch das Selbstverständnis, das wir dann irgendwann entwickelt haben, und es klingt echt vielleicht überheblich, aber da gab es Jungs, die gesagt haben, okay, Heilbronn wäre einfacher gewesen für uns als Mannschaft. Ich sehe es aber wieder, Breibo, für mich war es gut, als die Scorpions durch waren und ich wusste, okay, wir haben zwar die längere Reise, wir müssen nach Hannover, aber es ist nicht dieses nervliche Drumherum, weil die Anspannung vor den Heilbronn-Spielen, die war schon immer extrem. Also egal, ob das jetzt die Sicherheitsfirma ist oder die Vereine an sich oder so, egal, wen man getroffen hat, die haben alle gesagt, bitte nicht Heilbronn, weil das wird 2 Wochen Katze-Maus-Spiel. Und
ich glaube, die Polizei war auch glücklich.
Werden euch die Derbys fehlen?
Ja, das macht schon eigentlich immer Spaß. Und es ist ja auch was für beide Vereine immer gut ist, weil die Hallen einfach jedes Mal rappelvoll sind. Ne? Und die Leute freuen sich einfach wie Bolle darauf, dass sie endlich wieder gegeneinander spielen konnten jetzt dieses Jahr. Die Fans haben es abgefeiert ohne Ende. Und natürlich ist es, ein Derby zu haben, ist schon geil. Und wenn du jetzt mal keins hast, ist halt leider so.
Darfst wieder gegen die DEG spielen.
Darauf freue ich mich auch sehr.
Blutet das Herz ein bisschen, dass die DEG jetzt DEL2 spielt?
Dadurch, dass es ein Traditionsverein ist, ist es sehr, sehr beschissen, glaube ich. Auch, dass Augsburg seit Jahren da unten immer mit drin hängt, ist sehr, sehr traurig. Aber es kann genauso für die DEG laufen dieses Jahr, wie es für uns jetzt dieses Jahr gelaufen ist. Dass vielleicht so ein Neustart in einer anderen Liga vielleicht auch mal wieder einen neuen Wind reinbringt, weil, wie man jetzt gerade bei der DEG sieht, die haben einfach komplett einmal alles rasiert, was da war, und stellen sich komplett neu auf. Und ich glaube, das ist nicht verkehrt. Wenn du was erreichen willst, dann musst du halt überall mal Köpfe rollen lassen.
Ja gut, wir haben beide Düsseldorfer Vergangenheit, natürlich besonders dahin zurückzukehren. Also ich glaube nicht, dass wir beide damit gerechnet hätten, nochmal im Dom spielen zu können. Das ist besonders und bleibt besonders. Sonst muss ich ehrlich sagen, nein, ich freue mich einfach, auch wenn es eine harte Saison wird, wenn es anders wird, wie natürlich dieses Jahr für den Verein, für uns, freue ich mich einfach auf das Zweitliga-Eishockey und auf die Spiele.
Ich habe euch beide im jeweils ersten Podcast gefragt, wie hat sich denn Zweitliga-Eishockey von Oberliga-Eishockey unterschieden? Jetzt, nachdem ihr eine Saison lang Oberliga gespielt habt, wie unterscheidet sich's dann?
In allem. Wirklich in allem.
Schlittschuhlaufen.
Du, ohne jetzt irgendwelchen Teams zu nahe zu treten, aber du spielst ja wirklich gegen Jungs, die es mehr oder weniger hobbyweise machen. Wir waren eine Mannschaft voller Profis. Du hast gegen Leute gespielt, die den ganzen Tag arbeiten waren, die danach ihre Schlittschuhe gebunden haben und dann aufs Eis gestiefelt sind und mussten dann gegen uns antreten. Ja, dass denen das jetzt auch nicht so viel Spaß gemacht, das hat man halt auch zum Teil gesehen. Und einfach die Geschwindigkeit, auch die Spielintelligenz zum Teil, da hatten wir schon am Anfang gerade, muss ich sagen, hatte ich auch ganz arge Probleme, dass man sich nicht anpasst, ne? Dass du genau den gleichen Blödsinn, ohne jetzt wirklich irgendjemanden zu nahe zu treten, den gleichen Blödsinn zu spielen wie die anderen. Weil du wirst nicht alleine gegen 5 laufen können und dich da durchzocken, auch vielleicht einmal von 10, 20 Mal klappt das vielleicht, aber sonst fährt dich da auch einer über den Haufen. Aber anstatt unser intelligentes Eishockey zu spielen, haben wir dann halt auch versucht, dieses Eishockey rauf und runter zu spielen, anstatt einfach unser Ding durchzuziehen. Und das haben wir mit der Saison immer mehr gelernt. Wir dürfen uns nicht immer anpassen, sondern lass einfach unseren Stiefel spielen. Und wenn wir das gemacht haben, dann sind die Spiele meistens auch ausgegangen, wie wir das wollten.
Diplomatisch?
Mhm.
Kurz und knack, das war das schwierigste Eishockey, das ich je gespielt habe.
Das schwierigste?
Ja.
Erklär.
Nicht lesbar, nicht planbar. Selbst unsere Trainer haben ja teilweise gesagt, wir wissen heute nicht, was wir euch zeigen sollen auf dem Video, weil manche wissen selber nicht, was passiert. Oder es ist nicht so nach Taktik gerichtet, dass man sagt, okay, das passiert und das kommt auf euch zu. Macht euch auf das gefasst. Sondern es war viel Ost-West-Eishockey, viel quer und hin und her, und dass du dich als Spieler manchmal gefühlt hast, okay, du kannst nur verlieren heute. Und das hat es, finde ich, als Verteidiger sehr, sehr schwer gemacht.
Soll ich einen kleinen Fun-Fact dazwischen
werfen? Ja, bitte, bitte.
Genau das, was der Tim gerade über die Oberligamannschaften gesagt hat, haben damals Mannschaften in der DEL über uns gesagt. Das war auch sehr witzig, dass dann wir, weil wir kennen ja auch viele Jungs in der DEL, die sind dann zu uns gekommen und haben gesagt, könnt ihr uns mal sagen, was ihr spielt, was ihr macht? Wir haben heute kein Video geguckt, weil unser Trainer gesagt hat, egal was wir uns angucken, ich habe keine Ahnung, was sie machen. Das war nur, wo der Tim das gerade gesagt hat, habe ich mir gedacht, das kommt mir bekannt vor.
Fairerweise, Boris war bei mir im Podcast und Boris meinte so, ja, also du stehst dann da, und du stellst fest, der Unterschied zwischen den drei Ligen ist vielleicht gar nicht so sehr die Kompetenz des einzelnen Spielers, sondern diese Treue dem eigenen Spielsystem. Harter Cut. Wir haben über Tilburg gesprochen, wir haben über Ost-West-Eishockey in der Oberliga gesprochen, darüber, was man lesen kann, was man nicht lesen kann. Lasst uns nochmal zurück zum Finale gehen, also 7-Spiele-Finale. Und das erste Spiel fängt an in Mellendorf und man verliert in der Overtime. Ihr habt vorher gesagt, Ruhe nach der Niederlage, nach jeder Niederlage. Wie hat sich's angefühlt? Was hat man mitgenommen? Was hat man gedacht nach Spiel 1?
Ich glaube, da sind wir alle in die Kabine gegangen und wir wussten ganz genau, wir sind besser. Wir haben es in den Knochen. Wir müssen nur alles drumherum mit einbeziehen und das nächste Mal einfach besser machen. Du, auch wenn das jetzt abgedroschen klingt, aber du musst dich auf das Eis einstellen. Du musst dich darauf einstellen, dass es draußen 20 Grad hat und dass es auf dem Eis dann gefühlt 40 Grad hat. Dass es einfach eine ganz andere Welt ist, wie bei uns in der schönen Halle. Das erste Spiel war für uns zu sehen, hey, wir haben jetzt nach OT verloren. Das heißt, die haben wir eigentlich. Weil im zweiten Spiel dort können wir denen dann halt auch schon ein bisschen besser Parole bieten, weil du dann schon weißt, was auf dich zukommt, wie die Halle ist, wie die Fans sind. Ich fand, das erste Spiel war so ein bisschen so ein Abtasten.
Dann war das erste Spiel in Bietigheim. Mit dieser Mega-Choreo am Anfang.
Ja, war geil.
Es war Wahnsinn. Hat das was mit den Hannoveranern gemacht? Da kommen die zum ersten Mal in die EGTrans Arena und dann ist das die Art und Weise, wie sie begrüßt werden. Da hinten wird ein Viadukt runtergelassen, es fährt ein Zug durch die Halle. Die komplette Halle ist in grün-weiß-blau. Macht es was? Oder ist das einfach was, was man so annimmt und es halt schön findet?
Ja, ich glaube, man nimmt schon wahr. Entschuldigung. Ich glaube, man nimmt schon wahr, ob es was mit einem macht, weiß ich nicht. Ich meine, es geht ja uns auswärts auch. Natürlich muss man auch sagen, unseren Fans konnte dieses Jahr keiner Paroli bieten. Was die Jungs und Mädels da abgerissen haben, war schon unglaublich. Auch die ganzen Fahrten, die ganzen Choreos, das waren ja nicht nur Spiel 1, das war ja eigentlich im Finale. Jedes Spiel Choreo, nur halt nicht über die ganze Halle. Natürlich dann auch wieder schwach war, aber nein, natürlich, es war unglaublich und ich glaube schon, dass es beeindruckt, aber dass es aufs Spiel sich auswirkt, glaube ich nicht.
Ich glaube, also ich persönlich wäre nach so einer Choreo noch viel geiler drauf, den jetzt erst recht noch einen reinzuschweißen und dann zu sagen, ja okay, ihr habt zwar eine geile Choreo gemacht, aber wir gehen jetzt mit dem Sieg nach Hause. Ich glaube, das kann so sein und ich glaube auch, dass einige schon ein Stück kleiner geworden sind.
6-2 war dann wohl sehr deutlich. Spiel 3, Hannover, Overtime.
Ja.
Tim schüttelt den Kopf, jetzt noch. Schmerzverzerrtes Gesicht und er schüttelt den Kopf.
Ja, das war ja mein erstes Spiel dann im Finale.
Du warst schuld.
Ich war mit schuld, ja. Ich stand auf dem
Tim
Eis.
Tim war eigentlich alleine schuld.
Mannschaftssport, Tim alleine.
Auch da, glaube ich, wieder sind wir teilweise an unserer eigenen Chancenverwertung gescheitert. Mhm. Wir hatten die Chancen, jedes Spiel dort den Sack oder das Spiel zuzumachen. Hatten die Chancen, das Spiel zu entscheiden vorzeitig. Waren aber nicht konsequent genug, würde ich es, glaube ich, nennen. Haben uns dadurch das Leben selber schwer gemacht. Und Hannover, die hatten schon einige abgezockte Jungs da drin, die genau wussten, wann es drauf ankommt. Und das haben sie in 3 von 4 Heimspielen aufs Eis gebracht und bewiesen, ja.
Ich glaube auch, dass das 6-2 uns zu Hause nicht gut getan hat, weil dann jeder sofort wieder an Tilburg gedacht hat und gedacht hat, jetzt läuft das wieder von alleine. Guck mal, wie wir die auseinandergespielt haben zu Hause, wie viel Spaß das gemacht hat. Dann fährst du da wieder hoch und da läuft es auf einmal nicht mehr so. Du machst deine Chancen nicht mehr rein. Und du weißt ja, eigentlich kommt es auf jeden Schuss an und wir haben ja, glaube ich, gefühlt jedes Spiel hatten wir doppelt so viele Schüsse, wie die. Und irgendwann fängst du natürlich dann schon mal an, drüber nachzudenken, was jetzt gerade so los ist. Und
was passiert denn genau dem Moment, wenn du anfängst, drüber nachzudenken?
Das macht alles kaputt. Du wirst steif, du triffst die falschen Entscheidungen, du willst es dann noch mehr. Du denkst dann, das habe ich dann auch schon ab und zu mal in der Kabine gesagt, hey Jungs, wir brauchen nicht einen, der Hero ist. Jeder Einzelne ist auf seine Art und Weise der Hero, wenn wir das Spiel gewinnen. Es muss nicht einer alleine entscheiden, wir können das als Mannschaft entscheiden. Ja, und dann spielst du nicht mehr das System zu 100%, weil du ja denkst, du musst jetzt das wieder besser machen, dass du es jetzt einmal nicht gemacht hast. Und ich glaube, da geht enorm viel durch den Kopf und ich glaube, jeder geht damit halt anders auch um.
Dann wieder Spiel in Bietigheim, wieder gut gewonnen, anständig, weniger Abstand vielleicht als beim letzten Mal, aber sauber. Dann wieder Overtime.
Ja, es war verhext, es war, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, was man da zu sagen soll. Es war, du bist in die Kabine und denkst ja, heute nicht, heute auf keinen Fall. Wir gehen mit dem Matchball nach Hause und kommst aufs Eis und kriegst wieder so ein Ei. Ich sehe die Scheibe heute noch springen und gefühlt hat jeder die Scheibe gesucht, außer einer, dem sie genau auf die Kelle gefallen ist und er einfach blind draufgehauen hat und sie im Schmiedi unter den Schultern durchgeschoben hat. Ja, aber auch da sind wir in die Kabine und haben uns gesagt, Jungs, das bringt nichts, müssen wir halt nochmal kommen. Das ist jetzt so, wir müssen zu Hause unsere Hausaufgaben machen und wir kommen wieder. Wir waren uns da sofort einig und klar drüber, dass wir wiederkommen wollen, dass wir wieder diese verdammte Reise da hoch annehmen wollen. Und ja, der Rest kommt jetzt.
Dann zu Hause, Hausaufgaben in der Overtime.
Freiburg hat Leere im Gesicht. Ich habe noch nie sowas Lautes gehört in meinem Leben. Noch nie so eine laute Halle erlebt. Klar, gehst du in die Kabine und denkst dir, boah, wieder Overtime. Dreimal schief gegangen. Aber auch da hatten wir ein Selbstverständnis, dass es zu Hause nicht passiert. Es war anders. Das war, ja, und dann geht die Scheibe rein. Und der Moment, als die Scheibe drin war, das werde ich nicht vergessen. Also es war so laut. Ich glaube, du hast es aus einer anderen Perspektive gesehen wie wir. Aber wir haben das ja 21 in der Meistersaison auch so einen ähnlichen Moment gehabt. In Spiel 4, da war die Halle leer. Da war kurz vor Schluss Tor und die Halle war leer. Man hört nur uns schreien.
Ja.
Wenn man jetzt die Highlights anschaut, da hörst du keinen von uns, weil einfach
das war
4000 Leute in dieser Halle geschrien haben. Nicht alle dasselbe, aber jeder hat geschrien.
Jeder hat irgendwas geschrien.
Wusstest du, dass er reingeht, bevor er drin war?
Oder? Ich habe die Scheibe nicht mal gesehen. Ich habe nur im Tyler zugerufen, habe geschossen und es standen, glaube ich, zwei Leute direkt in meinem Blickfeld. Ich habe nicht gesehen, dass die Scheibe drin war. Ich habe einfach nur gehört, wie es auf einmal gemacht hat und dass das Dach einfach abgehoben ist. Und dann dachte ich nur so, das kann nicht schlecht sein. Und dann habe ich nur gesehen, wie alle auf mich zugerannt kommen. Und dann bin ich einfach da nur in die Bande reingehüpft, weil ich gedacht habe, geil. Ja, aber da muss ich, weil der Tim sagt, oder weil du gefragt hattest, ob ihr euch sicher wart, dass ihr es gewinnt. Wir wussten, glaube ich, alle, wie stark wir zu Hause sind. Mhm. Aber ich muss sagen, ich hatte zum ersten Mal Angst vor der Overtime. Mhm. Ich habe schon damit gerechnet, dass wir gewinnen, aber ich hatte Schiss und hatte auch, also ich glaube, ich weiß nicht, muss ich den Schmiddi fragen, ob es ihm da vielleicht auch so ein bisschen oder die anderen Jungs. Ich hatte schon leichte Flashbacks an Selb. Muss ich ehrlich zugeben, zu Hause auf einmal Overtime, obwohl du weißt, du bist eigentlich immer besser gewesen, hatte ich schon leichte Flashbacks. Aber als ich dann gesehen habe, wie wir gespielt haben in der Overtime, muss ich sagen, ich glaube, da hatten nicht viele Angst.
Siebtes Spiel. Du hast nach dem sechsten dann gesagt, so, das Thema Overtime haben wir jetzt auch nochmal geregelt. Jetzt geht's nach Hannover. Es geht aufs Eis. Was war das Ziel? Also, ja klar, man will gewinnen, man will Meister werden, offensichtlich, do or die, alles logisch, aber mit was für einem Gefühl, mit was für einem Selbstverständnis, mit was für einer Idee fährt man da aufs Eis? Vor dem ersten Drittel.
Erstmal muss ich kurz einwerfen, der Tag war elendig lang. Mhm. Der Tag durch 20 Uhr Spielbeginn, auch wenn es nur eine halbe Stunde später ist wie bei uns, aber der Tag...
Kommt dir vor, als wäre der Tag doppelt so lang.
Sich unendlich angefühlt. Und dann war irgendwann endlich Abfahrt.
Wir fahren mal zur Halle, Jungs, und alle immer nur so, endlich.
Konntet ihr morgens aufs Eis?
Ja.
Okay.
Ja, wir waren auch.
Wir waren fast alle.
Fast alle nochmal auf dem Eis, haben uns bewegt, dann einfach nochmal... Auch ein bisschen abgeschalten auf dem Eis, kannst dann immer ein bisschen noch abschalten, machst dir weniger Gedanken und einfach aus dem Hotel raus, was anderes sehen nochmal. Und das war schon auch nochmal wichtig, also für mich zumindest ja. War es wichtig, da nochmal wegzukommen. Mhm.
Gedanken frei machen.
Und dann, ja, war der Tag elendig lang und dann war endlich Spiel und muss ich sagen, es war das erste Spiel und das einzige Spiel in der Finalserie, wo ich denke, wir waren ein bisschen ängstlich und haben nicht gut angefangen, weil wir ein bisschen vielleicht auch Respekt vor der Situation hatten. wo Hannover die bessere Mannschaft war.
Ja.
Aber die Tore nicht gemacht hat.
Lasst uns doch nochmal über Schmiddi sprechen. Ich habe ihn extra aufgehängt heute.
Schmiddi
hier.
Und seine drei Freunde, die hinter ihm sind, die drei Stangen.
Es war ein sehr beruhigendes Kling.
Du hast, finde ich, beim Schmiddi dieses Jahr einfach von Tag 1 gemerkt, der will was gut machen. Der ist hier, um allen zu zeigen, dass das nicht sein Anspruch war. War nicht Schmiddis Schuld. Da brauchen wir nicht drüber reden, dass wir abgestiegen sind. Da hängt alles mit dran, ne? Aus jeder Etage. Ich glaube, der Schmiddi war aber, also vor dem muss ich den Hut einfach ziehen. Also wirklich, wie der sich gesteigert hat, wie der sich auch in die Playoffs reingefressen hat, das war brutal. Das ist also wirklich, ich hoffe, dass der nächstes Jahr genau da weitermacht, wo er jetzt aufgehört hat, weil das war wirklich richtig stark. Und das hat er sich auch arg verdient.
Verändert es das Spiel, wenn du weißt, dass da hinten jemand ist, der aufräumt?
Ja.
Auf jeden Fall. Ich glaube, wir hatten es vorher über Torhüter von Tilburg. Gleiche bei Hannover. Die haben in der Serie zweimal ein Torwart gewechselt. Wenn mich nicht alles täuscht, haben sie das Spiel 1 angefangen mit dem dritten Torwart.
Nee, der Reich stand im Tor. Die haben den dritten, den Gensicke haben sie doch bei uns reingeschmissen.
Oder bei uns reingeschmissen, ja. Die hatten 3 Torhüter im Finale auf dem Eis. Und wir haben einfach, der Schmiddi hat einfach durchgezogen. Der hat nicht einmal gesagt, boah, ich brauche Pause oder sonst was, sondern hat seinen Stiefel durchgezogen, hat auch jeden Tag sein Warm-up durchgezogen auf dem Eis. Egal, ob wir spät aufs Eis konnten oder sonst was, die 5 Minuten hat er sich genommen für sich, um sich fürs Training vorzubereiten. Und genauso hat er es fürs Spiel und hat schon extreme Ruhe ausgestrahlt auf uns natürlich auch.
Mit dieser Ruhe, die der Schmiddi da hinten ausstrahlt, machen wir hier im Gespräch gleich weiter. Für euch, liebe Zuhörer, allerdings gibt es das erst in einer Woche. Da kriegt ihr den zweiten Teil dieser Episode, die wir heute aufnehmen. Es ist eine Doppelepisode. Ihr dürft euch schon wahnsinnig drauf freuen. Ich freue mich jetzt auch schon darauf, wo uns das Gespräch noch hinträgt. In der Zwischenzeit könnt ihr gerne Kommentare schreiben. Ihr könnt E-Mails an podcast@steelers.de schreiben. Ihr dürft ein Like da lassen. Ihr dürft den Podcast abonnieren. Ihr dürft ihn euren Freunden zeigen. Ich freue mich über jegliche Form davon. Schaut gerne bei unserem Sponsor vorbei, www.sukurs-club.de. Die machen Nachfolgebegleitungen und betreuen Unternehmensübergaben. Und ich freue mich drauf, euch nächste Woche wiederzuhören, beziehungsweise freue mich drauf, wenn ihr wieder einschaltet. Bleibt gesund, macht's gut. Grüße gehen raus. Bis dahin. Ciao.